Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Es ist mir wirklich ein großes Vergnügen, dass ich heute Verena Bentele, die Präsidentin des größten deutschen Sozialverbandes, dem VDK, zu Gast habe. Toll, dass wir heute über die Themen neue Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag, soziale Gerechtigkeit, die Sichtbarkeit vulnerabler Gruppen und auch Herausforderungen und Chancen für den Sozialstaat miteinander sprechen können. Herzlich willkommen im politischen Pausen-Podcast, Verena Bentele.
Ja, hallo und schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Ja, vielleicht können wir damit einsteigen, bevor wir über den neu konstituierten 21. Deutschen Bundestag, der am 23. Februar 2025 gewählt worden ist, bevor wir über den sprechen, vielleicht ganz kurz einmal so über allgemeine Ziele und über den VDK sprechen, dem Sie vorsitzen. Was ist Ihre Aufgabe in der Interessenvertretung?
Der Sozialverband VDK ist Deutschlands größter Sozialverband mit 2,3 Millionen Mitgliedern, auch immer noch wachsend. Da sind wir schon sehr stolz drauf, weil das für viele andere Organisationen nicht mehr gilt. Und unsere Themen sind vielfältig. Auf der einen Seite mein Thema, die politische Interessensvertretung und natürlich auch alles, was dazugehört. Wir geben Stellungnahmen zur Gesetzgebung ab, wir machen Pressearbeit, starten Aktionen, Kampagnen zu Themen, wie zum Beispiel zur häuslichen Pflege hatten wir vor wenigen Jahren eine sehr große Studie gemacht und dann eben auch eine angeschlossene Kampagne dazu durchgeführt. Und wir haben als ein großes Thema auch die Rechtsberatung im VDK. Auch die ist natürlich zentral und wichtig und ein Grund, warum auch viele Menschen zu uns kommen, dass sie eben die Hürden, die der Staat ihnen in den Weg stellt, mit unserer Hilfe versuchen zu überwinden. Also zum Beispiel, wenn jemand einen Pflegegrad beantragen möchte, den nicht bewilligt bekommt, dann legen wir für die Person Widersprüche ein. Oder wir unterstützen Menschen, die wegen einer Erkrankung, einem Unfall eine Beeinträchtigung haben in dem Beantragen ihres Schwerbehindertenausweises und ihrer Unterstützungsleistungen. Das sind so klassische Themen des VDK, also alles rund um die Sozialpolitik und natürlich auch um die benachbarten Themen. Und dabei vertreten wir die Mitglieder bis zum Bundessozialgericht, haben auch schon Verfassungsbeschwerden angestrengt und waren beim Bundesverfassungsgericht vorstellig. Also das ist so die ganze Bandbreite unserer Arbeit.
Ja, prima. Vielen Dank für die Einordnung und die Hintergrundinformationen. Wenn wir jetzt auf den neuen Deutschen Bundestag schauen, dann ist ja, wenn Sie Sozialpolitik, wie Sie sagen, Ihr Thema ist und Interessenvertretung, ist die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages natürlich auch ein Thema. Also wer sitzt eigentlich im Parlament und wer kann die Interessen der Bevölkerung wie am besten vertreten? In der Politikwissenschaft unterscheiden wir hier mal die deskriptive und die substanzielle Repräsentation. Und wenn wir uns die 630 Abgeordneten anschauen oder insgesamt das Parlament, dann sehen wir eine sehr homogene Sozialstruktur. Also der typische Parlamentarier ist männlich, ist durchschnittlich 47 Jahre alt und er ist entweder Jurist oder als Berufspolitiker tätig.
Und heißt Stefan oder
Und
Steffen.
heißt Stefan, genau, ich glaube tagesschau.de, um die Quelle zu unterschlagen, hat das mal zusammengetragen. Wir wissen aber eben auch, dass der überwiegende Anteil der Abgeordneten einen akademischen Hintergrund hat und wir haben auch eine niedrigere Frauenquote, als wir es zuvor hatten. Jetzt können wir sagen, das spielt alles gar keine Rolle, weil wir hatten nie ein Abbild der Gesellschaft im Parlament sitzen. Viel wichtiger ist, dass die Anliegen der Bevölkerung und auch von Minderheiten, vulnerabler Gruppen substanziell repräsentiert und vertreten werden. Wie stehen Sie dazu? Halten Sie das bei einem solchen Deutschen Bundestag für nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich?
Also erstmal ist es natürlich so, dass alle Abgeordneten repräsentativ im Bundestag vertreten sind und natürlich auch die Anliegen ihrer Wählerinnen und Wähler, ihres Wahlkreises und vieler unterschiedlicher Personen vertreten. Aber, jetzt komme ich zum großen Aber, wenn wir zum Beispiel sehen, dass nur circa 32% der Abgeordneten weiblich sind, wir haben aber andererseits über 50% Frauen in der Gesellschaft, fühle ich mich jetzt als Frau, um jetzt mal mit diesem Beispiel anzufangen, nicht so ausreichend vertreten mit meinen Themen und Anliegen, wie ich das gerne wissen würde und wie ich das gerne hätte, weil zum Beispiel spezifische weibliche Themen im Bereich Forschung, um jetzt mal einfach was nicht sozialpolitisches zu nehmen, in den Bereichen, aber auch eben Gesundheitsversorgung, um wieder zur Sozialpolitik zu kommen. Da hätte ich einfach sehr, sehr gerne, dass weibliche Themen eben auch deutlich präsenter sind und Themen, die Frauen betreffen. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für viele andere Gruppen. Und wir wissen ja alle, natürlich kann man und muss man auch davon ausgehen, dass unsere Abgeordneten schon sich nach bestem Wissen und Gewissen auch repräsentativ einsetzen für Anliegen, die nicht ausschließlich und vor allem sie selbst betreffen. Aber wir wissen auch alle aus unserem eigenen Leben und Erleben, dass Authentizität, eigenes Erfahrungswissen und eigene Möglichkeiten eben auch, ja, dieses Erfahrungswissen mitzubringen, schon auch was ausmacht in der Debatte und in der Wichtigkeit und im Schwerpunkt der Themen, die man vertritt. Und deswegen wünsche ich mir wirklich sehr, dass eben auch zukünftig die Parteien, Organisationen noch deutlich mehr investieren in Vertreterinnen und Vertreter, die eben repräsentativer sind, also eben Personen, die eben nicht Juristinnen, Juristen, Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker sind, sondern die vielleicht eben auch aus anderen Berufen in die Politik finden, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, dass mehr jüngere Menschen in die Politik kommen, vielleicht auch nur für eine gewisse Zeit, um dann wieder was anderes zu machen. Also, dass wir da ein etwas durchlässigeres System haben und vor allem eben auch, dass wir mehr Personen im politischen Tagesgeschäft haben, die eben auch nicht aus dem akademischen Umfeld kommen. Auch das hat natürlich viele Gründe, unter anderem auch, jetzt sind wir hier in einem Wissenschaftspodcast, aber hat ja auch den Grund, wie werden eigentlich Themen zu Menschen transportiert, die eben einen anderen Hintergrund haben, eben vielleicht keinen akademischen Hintergrund. Da gibt es schon in meinen Augen vieles, was wir unbedingt beachten müssen in der Zukunft und damit eben wirklich auch die Repräsentativität da etwas ausgewogener ist.
Und als Verband sind Sie natürlich in der Interessenvertretung tätig und können da die Themen auch ins Parlament hineinbringen. Möglicherweise wird das ein bisschen schwieriger, je homogener der Bundestag zusammengesetzt ist. Meine nächste Frage wäre, welche vulnerablen Gruppen, welche Minderheiten werden es Ihrer Einschätzung nach besonders schwer haben, mit ihren Anliegen gesehen zu werden?
Ich würde es mal positiv ausdrücken, für uns als Sozialverband, der ganz unterschiedliche Menschen vertritt, der pflegende Angehörige und pflegebedürftige Menschen vertritt, Menschen, die eine Behinderung haben, Menschen, die erwerbsgemindert sind und eben vorzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden mussten, weil sie wegen einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung nicht mehr arbeiten können. Wir vertreten all diese Menschen und haben sicherlich jetzt sehr viel weiterhin zu tun, um unseren Mitgliedern, unseren 2,3 Millionen Mitgliedern eine Stimme zu geben. Und wenn man mal genau hinschaut, haben wir mehr Mitglieder, als alle Parteien zusammen Mitglieder haben. Also sprich, Repräsentativität ist auch in Interessensvertretungen wie unserer oder bei den Gewerkschaften und anderen Organisationen gegeben. Und jetzt wird es schon für uns eine ganz wichtige Frage sein, wie eben auch dieser Bundestag die Zivilgesellschaft mit einbezieht. Und für mich ist deswegen klar, dass eben auch eine strukturierte Beteiligung mit ausreichend Zeit, zum Beispiel für Stellungnahmen in der Gesetzgebung, zwingend erforderlich ist, dass es erforderlich ist, dass wir wirklich auch Gesprächstermine bekommen im Parlament, bei den Regierungsmitgliedern, dass wir gehört werden mit unseren Themen und Anliegen und eben wirklich auch einbezogen werden. Und was diesem Koalitionsvertrag ja eigen ist, ist, dass es einige Kommissionen geben soll. Und auch das wird ja eine ganz spannende Herausforderung sein, wer eigentlich in welcher Form in diese Kommission einbezogen wird und was diese Kommissionen, sage ich jetzt mal als ehemalige Sportlerin, auch für einen Zeitplan haben. Im Sport hat man irgendwann den Wettkampf und hat bis dahin einen Trainingsplan und das wäre auch für die Kommissionsarbeit schon ein wichtiges Thema, dass die Kommissionen A, eben unterschiedliche Positionen auch einbeziehen und B, aber auch so schnell zu einem wirklich greifbaren Ergebnis kommen, dass es auch noch in eine Umsetzung gehen kann in dieser Wahlperiode und die Problemlagen gerade der Sozialversicherungen nicht wieder verschoben werden.
Ja, vielleicht können wir noch mal ganz kurz beim Parlament bleiben und ich würde vielleicht einen extremen Gegenspieler auch der Anliegen Ihres Verbandes ins Feld führen. Der VdK sieht seine historische Aufgabe darin, Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus zu bekämpfen. Nun ist die AfD als Rechtsaußenpartei, als neue Rechte im Parlament extrem erstarkt und zahlenmäßig eben auch groß vertreten. Wie sehen Sie jetzt dieses Spannungsfeld, also zwischen demokratischer Teilhabe auf der einen Seite, Ihre Anliegen dort zu platzieren? Sie haben gerade gesagt, man möchte dann gesehen und gehört werden, man möchte auch in Kommissionen mitwirken, aber sicherlich wird dieses Wirken ja vor dem Hintergrund, dass diese Partei eher auch für Ausgrenzung steht und teilweise auch verfassungsfeindliche Tendenzen vertritt oder einnimmt, wird es sicherlich nicht leichter werden.
Also für uns ist erstmal klar, wir vertreten all unsere Mitglieder und jeder und jede kann im VdK Mitglied sein. Und jetzt kommt das große einschränkende Wenn. Die Personen, unsere Werte, unsere Satzung, unsere auch menschlichen Werte eben mittragen, sich auf dem Boden unseres Grundgesetzes und eben der VdK-Satzung bewegen, dann sind wir für alle Menschen offen und heißen alle willkommen und sprechen auch mit allen. Mit der AfD hingegen haben wir eine Beschlusslage als Sozialverband VdK, dass wir keine politischen Beziehungen unterhalten, weil eben die AfD immer wieder aufgefallen ist und immer wieder damit eben auch von sich reden macht, dass sie sich eben ja nicht sehr inklusiv, also nicht positiv zu Menschen mit Behinderung äußert, dass sie sich eben auch nicht positiv zu anderen Gruppierungen äußert, wie zu Menschen mit Migrationshintergrund. Und das sind eben Werte, die wir als wirklich unverhandelbar ansehen, dass wir offen sind für all diese Menschen, dass es um gute Bedingungen für alle Menschen geht, dass es um die Verwirklichung der Rechte der Menschen geht. Und wenn wir das mit einer Partei eben nicht sehen, dass wir es mit ihr umsetzen und durchsetzen können, haben wir uns eben auch entschlossen als Verband mit unseren Gremien, dass wir mit diesen Parteien keine politischen oder mit dieser Partei keine politischen Beziehungen unterhalten. Mit allen anderen Parteien sprechen wir und haben politische Kontakte und sind eben wirklich auch immer froh und dankbar, wenn wir die Möglichkeit haben, mit unseren Parlamentarierinnen und Parlamentariern in den Austausch zu gehen. Aber wer beispielsweise die inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen, also das gemeinsame Lernen in Frage stellt, der stellt ja auch in Frage, dass in der Gesellschaft Menschen mit und ohne Behinderung ganz selbstverständlich und gut mit guten Bedingungen für alle miteinander leben und miteinander diese Gesellschaft gestalten. Und das ist für uns eben nicht verhandelbar. Und deswegen, genau, haben wir da eine klare Beschlussfassung.
Normativ ist das völlig nachvollziehbar, ob das dann praktisch tatsächlich so umsetzbar ist, wenn die in einer solch großen Zahl da sitzen. Da hätte ich halt noch ein leichtes Fragezeichen. Aber Sie haben es gerade gesagt, die Haltung ist da klar und unmissverständlich. Und ich würde da auch ein riesiges Rufzeichen hintermachen, hinter allem, was Sie gesagt haben.
Das Gute ist ja, vielleicht kann ich da einen Kommentar zu abgeben. Das Positive, wir sind ja ein Sozialverband, der nicht mit Personen reden muss. Wir sind ein Verein, ein e.V. kann entscheiden, mit wem er Kontakte aufnimmt und mit wem nicht. Also da sind wir auch in einer komfortablen Position in meinen Augen. Und wie gesagt, für alle, die unsere Werte teilen, sind wir offen und sind eben auch immer gesprächsbereit. Aber das hat eben natürlich auch für uns ein Stück weit einen hohen Preis. Klar, gerade wenn jetzt auch die politische Debatte immer mehr in die Richtung geht, wie ja gerade von einigen angestoßen, wie von Herrn Spahn, ob beispielsweise auch Ausschussvorsitze vergeben werden sollten. Das wird uns als Verband natürlich im Alltagsgeschäft und vor allem vor Ort, auch unsere Personen vor Ort, die in den Kreisverbänden arbeiten, die dort in Stadträten, in Stadtparlamenten, in Behindertenbeiräten, Seniorenbeiräten sind, wird es schon vor Ort weiterhin fordern.
Vielleicht gucken wir einmal in die einzelnen Gruppen, die eben schon angeklungen sind, ein bisschen tiefer hinein. 2023 im Mai haben Sie einen sozialpolitischen Antrag zum Thema Frauen gestellt. Darin heißt es, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern muss endlich auf allen Ebenen und in allen Bereichen erreicht werden. Dem Antrag nennen Sie dann auch konkrete Vorhaben, die Frauen vor der Armutsfalle bewahren sollen. Wie schätzen Sie jetzt aktuell den Koalitionsvertrag in Bezug auf die Gleichstellung von Männern und Frauen an? Steht da vieles dazu drin und ist das erfolgversprechend?
Es gab ja dieses Bild, das durch die sozialen Medien gegeistert ist, wo sechs Herren an einem Tisch sitzen und sich über den Koalitionsvertrag oder die Sondierungsergebnisse beraten. Das ist schon ein bisschen sprichwörtlich in meinen Augen und zeigt eigentlich schon, dass auch hier die Debatte in meinen Augen nicht in eine gute Richtung läuft. Wir haben als Sozialverband VdK beispielsweise schon sehr lange die Forderung, dass das sogenannte Ehegattensplitting abgeschafft wird, dass also die Steuerklassen von gut und nicht so gut Verdienenden sehr unterschiedlich sind und damit eben Arbeitsanreize, gerade insbesondere für Frauen, einfach deutlich niedriger sind, was dann eben oft dazu führt, dass Frauen in die Altersarmut rutschen, gerade wenn eine beispielsweise Trennung stattfindet, wenn der Partner vielleicht auch verstirbt, dann ist es für viele Frauen immer noch ein hohes Armutsrisiko. Und deswegen ist für uns ganz klar, dass eine zukunftsgerichtete und moderne Koalition hier wirklich einen Ansatzpunkt gehabt hätte, zu sagen, wir fördern beispielsweise Familien, also fördern, wenn Personen gemeinsam Verantwortung übernehmen für Kinder und Jugendliche, für pflegende Angehörige, pflegebedürftige Angehörige, dann übernehmen wir Verantwortung und das wird eben auch staatlich gefördert, aber nicht mehr das Modell Ehe allein, das eben oft für Frauen zum Nachteil führt. Und da hätte ich mir wirklich von der Regierung in diesem Punkt Abschaffung des Ehegattensplittings zugunsten eines Familiensplittings, aber auch die echte Entgelttransparenz, also dass Frauen und Männer endlich auch wissen, was die Kolleginnen und Kollegen im gleichen Job verdienen. Da hätte ich mir einfach schon starke Impulse gewünscht, die eben Frauen auch wirklich systematisch und strukturell besser fördern.
Wie stehen Sie zur Frauenquote? Das ist ja so ein heißes Eisen, was immer wieder rauf und runter diskutiert wird. Es ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass mit der Union eine Frauenquote allgemein verbindlich als Gesetz kommen wird. Wie steht der VDK dazu?
Ich würde die Frage gerne aus zwei Richtungen beantworten. Die erste Antwort ist, als VDK sind wir natürlich für eine Stärkung von Frauen, haben aber keine Positionierung zu einer klaren und deutlichen Frauenquote. Ich persönlich halte es da wie Rita Süssmuth, die ich da sehr verehre, muss ich sagen, weil die mit ihren fast 90 Jahren immer noch mit wirklich Zähnen klauen und viel Sachverstand und Durchhaltevermögen für die Frauenquote kämpft. Ich persönlich bin wirklich ein großer Fan und Freund davon, vor allem deswegen, weil es eben die Einbindung und Einbeziehung von Frauen beschleunigt und eben dazu auch ja wirklich einen großen und substanziellen Beitrag leistet, dass Strukturen geschaffen werden, die für Frauen beispielsweise auch im politischen Geschäft etwas komfortabler und besser sind. Zum Beispiel, dass eben Sitzungszeiten auch so gewählt werden, dass sie kompatibel sind mit der Erziehung und Betreuung von Kindern. Das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich einfach immer noch der Meinung bin, da müssen Parteien und auch Organisationen immer noch deutlich nachlegen und nachliefern. Und deswegen bin ich sehr für die Frauenquote. Dann kommt ja gern das Argument, um das gleich auch noch mit zu entkräften, dass dann ja auch Frauen in Positionen kommen, vielleicht nur wegen der Quote und nicht, weil sie geeignet sind. Da kann ich dann immer denjenigen, die dieses Argument bringen, nur entgegnen. Sie gehen ja offensichtlich davon aus, dass alle Männer für die Position, in der sie sind, geeignet sind. Da habe ich einen hohen Zweifel dran. Also ich würde sagen, das darf uns nicht abhalten, dieses Argument von der Frauenquote, sondern im Gegenteil, die Frauenquote muss der Anlass sein, um Strukturen zu schaffen für die Einbindung und Einbeziehung eben auch des Sachverstands aller Teile der Bevölkerung, in dem Fall eben auch der Frauen.
Es gibt ja auch solche Regelungen, dass man sagt, zeitlich begrenzt und dann schaut man eben mit einer Evaluation, was hat es gebracht und dann kann man, wenn sich strukturell etwas verändert hat, sowas als Regel ja auch durchaus wieder abschaffen, aber dann hat man vielleicht diese klassische gläserne Decke einmal durchbrochen und die obwaltenden Umstände etwas verändert. Das wäre vielleicht auch eine Kompromisslösung, dass man eben mit einer zeitlichen Befristung bei sowas arbeitet. Ich bin da sehr bei Ihnen. Vielleicht können wir vom Thema noch mal ein bisschen weitergehen zu einer weiteren Gruppe, nämlich die Repräsentation von Menschen mit Behinderung. In Deutschland leben rund 7,8 Millionen mit einer Schwerbehinderung. Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist laut Ihres Verbandes in ganz vielen Lebensbereichen immer noch nicht vollzogen. Insbesondere im Arbeitsleben stößt diese Gruppe weiterhin auf nicht nur Vorurteile, sondern durchaus auch handfeste Barrieren. Und dazu gibt es das Gesetz, was am 1. Juni 2024 in Kraft getreten ist, das da heißt Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes. Was halten Sie davon?
Also erstmal finde ich es richtig und wichtig und habe da auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier vom VDK wirklich sehr viel mitgearbeitet, dass dieses Gesetz noch verabschiedet wird. Und ich finde das wirklich entscheidend für Menschen mit Behinderung, dass wir immer noch deutlich mehr in den inklusiven Arbeitsmarkt investieren gemeinschaftlich, weil wir immer noch sehr viele Unternehmen haben, die noch keine oder nicht eine ausreichend hohe Zahl von Menschen mit Behinderung beschäftigen. Es gibt noch zu wenige Möglichkeiten, auch für Menschen mit Behinderung beispielsweise betriebliche Ausbildungen zu absolvieren und danach eben auch damit eine höhere Übernahmechance in den Betrieb zu haben. Da gibt es einfach immer noch sehr, sehr viel zu tun. Und wir sehen eben auch, dass dieses ganze Thema Arbeit für Menschen mit Behinderung eben wirklich ein ganz zentrales ist, woran sich eben auch viele teilhabepolitische Themen gut zeigen lassen. Zum Beispiel braucht es jetzt nach dem Gesetz für den inklusiven Arbeitsmarkt, das richtig und wichtig ist unbedingt eben auch eine Verpflichtung der Privatwirtschaft zur Herstellung von Barrierefreiheit für Dienstleistungen und Produkte. Das würde auf der einen Seite die Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Alltag verbessern und möglicher machen. Und auf der anderen Seite würde es aber auch dazu führen, dass sich daraus natürlich auch neue Berufsbilder für Menschen mit Behinderung ergeben, dass sie eben auch ihre Potenziale nutzen können. Und das ist für uns eben jetzt im Moment auch einer der großen Wermutstropfen, dass die Regierung aus CDU, CSU und SPD diese Verpflichtung eben nicht im Koalitionsvertrag hat. Aber insgesamt ist die Schaffung eines inklusiven Arbeitsmarkts eben auch mit der Unterfütterung des Gesetzes schon ein sehr guter Schritt hin zu mehr beruflicher Teilhabe und damit natürlich auch, um nochmal auf unser Thema vorhin von der zum auf die Armut zurückzukommen, ist natürlich auch ein relevantes Thema, um Menschen mit Behinderung in die Situation zu bringen, dass sie selbst eben auch für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Und wir kennen aus dem VDK natürlich schon sehr viele Fälle von Menschen mit Behinderung, die hunderte Bewerbungen schreiben und einfach nicht eingestellt werden. Da gibt's einfach leider noch viel zu tun.
Jetzt ist natürlich Armut nicht nur ein Thema für Menschen mit Behinderung, sondern Arbeit und Armut oder Beschäftigungslosigkeit und Armut, aber auch arbeitende Armut quasi hängen stark zusammen. Sie haben einen sozialpolitischen Antrag gestellt zum Thema Armut. Darin heißt es, der Anteil der von Armut bedrohten Menschen in Deutschland ist seit den 1990er Jahren kontinuierlich angestiegen und befand sich 2019 mit 15,9% auf dem Höchststand seit der Wiedervereinigung. Und es geht im Prinzip auch so ein bisschen um das Armutsparadox, wonach bewiesen ist, dass nicht nur das Wirtschaftswachstum zur Armutsbekämpfung beiträgt, sondern dass es auch strukturelle Faktoren und Anpassungen braucht, damit sich da was ändert. Wie setzen Sie sich dafür ein und welche Hoffnungen haben Sie vielleicht auch für die anstehende neue Wahlperiode in diesem Bereich?
Eine der Herausforderungen im Bereich Armutsbekämpfung ist, dass die Armut eben aus sehr vielen Gründen entsteht und deswegen auch sehr viele Politikbereiche betroffen sind. Also hier zum einen natürlich zu nennen, klar die sozialpolitischen Stellschrauben, das Thema Rente beispielsweise, da sind wir im VDK natürlich sehr dafür und setzen uns intensiv dafür ein, das Rentenniveau nicht nur zu stabilisieren auf 48%, sondern eben mittelfristig auch wieder anzuheben auf 53%. Auch das ist natürlich schon eine wichtige Thematik, um gerade Altersarmut ein Stück weit mehr einzudämmen. Ein anderes Thema, das aber eben auch direkt angrenzt, ist das Thema Bauen und Wohnen, weil eben heute viel zu viel Geld von vielen Menschen für Miete ausgegeben wird und eben nicht mehr für andere Themen der Lebensführung. Und das führt eben dazu, dass doch sehr viele Menschen armutsbetroffen sind, weil sie eben ein halbes Monatsgehalt oder mehr teilweise schon für ihre Miete bezahlen müssen und dann eben überhaupt keine Möglichkeiten haben, das zu tun, was viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Politikerinnen und Politiker raten, nämlich auch privat vorzusorgen, können einfach viele Menschen gar nicht machen, wenn die Lebenshaltungskosten für Mieten, Wohnen, Lebensmittel, Kleidung immer weiter steigen. Und das ist eben für uns wirklich ein großes Thema, wo es auch Stellschrauben braucht in dem Thema Wohnen, aber auch in sozialpolitischen Themenfeldern wie Rente, der Pflege, wo im Koalitionsvertrag der Ampelregierung, der letzten Regierung, eine Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige stand, ist jetzt leider in dem nächsten Koalitionsvertrag nicht mehr drin. Und das wäre auch eine sehr wirksame Möglichkeit gewesen, um armutsbetroffenen Menschen zu helfen, weil wir eben wissen, dass jede vierte pflegende Frau, die Angehörige versorgt, von Armut bedroht oder betroffen ist. Da wäre dieser Lohn gut gewesen. Wir wissen auch, dass ein höherer Mindestlohn wirklich hochrelevant ist, damit Menschen besser für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Also Sie sehen schon, das Thema Armut betrifft einfach sehr viele Politikbereiche und braucht deswegen wirklich auch einen sehr hohen Willen zur Veränderung, braucht Mut, aber braucht eben wirklich auch einen Fokus auf das Thema und darf eben nicht so sein, dass wir immer wieder dieses Ausspielen haben von auf der einen Seite, wir müssen die Wirtschaft fördern und Wirtschaftspolitik voranbringen und auf der anderen Seite, der Sozialstaat ist eigentlich eher ein Hemmschuh und ist ein teures Hindernis und kein Teil der Lösung. Auch von dieser Form der Debattenkultur müssen wir einfach ein Stück weit wegkommen.
Jetzt haben Sie das Thema Rente angesprochen und ich habe vor einigen Folgen einen politischen Pausenpodcast mit Tina Groll, Journalistin und Rentenexpertin, aufgezeichnet. Und da wurde auch nochmal sehr, sehr deutlich, wie schwierig es eigentlich ist, unser Rentensystem zu reformieren. Und insgesamt ist es ja so, dass unser Sozialstaat durchaus eher von Behäbigkeit denn von einer Reformagilität geprägt ist, würde ich sagen. Vielleicht können wir zum Abschluss da noch mal drüber sprechen, über die Zukunft unseres Sozialstaates und der Sozialpolitik. Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was würden Sie sich in Bezug auf unseren Sozialstaat wünschen?
Also ich habe natürlich sehr viele Wünsche und ich glaube, ich bin mir mit vielen in einem Punkt einig, wir brauchen dringend wirklich substanzielle Reformen. Und jetzt endet vermutlich die Einigkeit, weil mein ganz, ganz großer Wunsch ist, dass wir den Einstieg finden in eine Krankenversicherung, die alle Erwerbstätigen einzahlen, in eine Rentenversicherung, die von allen getragen wird, um eben wirklich die soziale Sicherung von allen auch gemeinsam getragen zu sehen und gut in die Zukunft mitgenommen zu sehen. Das wäre für mich wirklich der große Wunsch. Wir wissen, dass genau hier wirklich riesige Probleme liegen. Auf der einen Seite haben wir Pflegeversicherungen, die schon ins Minus rutschen. Auf der anderen Seite haben die privaten Pflegeversicherungen hohe Rücklagen und die Leistungen sind in beiden Systemen gleich. Das wäre also wirklich eine wichtige Maßnahme, hier den Einstieg zu finden, dass endlich alle Menschen sich an dieser an der Sozialversicherung beteiligen und wir nicht unterschiedliche Systeme haben. Das ist mal der eine große Wunsch. Der nächste große Wunsch ist auch, dass wir wirklich in der Wahlperiode den Mut haben, dann eben auch Reformen wirklich auch zu Ende zu gehen. Zum Beispiel die Reform im Gesundheitswesen, die Krankenhausreform, die endlich zu einem guten Ende kommen muss, die finanziert werden muss, eben auch aus Steuermitteln. Das ist ja vorgesehen im Koalitionsvertrag, dass die Transformation nicht von den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern, sondern aus Steuermitteln finanziert wird, finde ich richtig. Aber jetzt muss wirklich auch der Mut groß sein zur Veränderung und zur Optimierung, gerade auch im Sinne der Kosten, aber vor allem im Sinne der Patientinnen und Patienten und Verbesserung der Versorgungsqualität, dass wir wirklich Krankenhausversorgung auf den Prüfstand stellen und nicht alle Häuser erhalten. Da werden sich auch unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit ihren Landrätinnen und Landräten und Bürgermeistern vor Ort auseinandersetzen dürfen zu dem Thema. Also auch hier brauchen wir einfach Mut und Willen zur Reform. Das ist mein zweiter großer Wunsch. Und mein dritter großer Wunsch ist eben auch, dass Themen der Teilhabe, wie zum Beispiel eben Bekämpfung von Armut oder auch die Verpflichtung der Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit, wirklich auch als ein hochprioritäres Projekt angegangen werden und Thema angegangen werden und nicht jetzt wieder um 4 Jahre auf eine nächste Wahlperiode verschoben werden.
Klare Forderung am Beginn einer neuen Wahlperiode von Verena Bentele, Präsidentin des größten deutschen Sozialverbandes, dem VdK. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im politischen Pausen-Podcast.
Dankeschön.